Waikiki. 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 Gesellschaftliche Netztainment. Waikiki. Waikiki.
Ja, hier sind dann die Wiki Annie Geeks, sowas. Und zwar mit Claudia Krell.
Hallihallo und dem Dennis Morat.
Moin Moin und mit dem Ralf Stockmann.
Wunderschönen guten Abend und mit Renke Bruns.
Nein,
Brun.
Brun. Brun.
Ah. Mit H ohne S. Viel Spaß.
Der Podcast des Dialogs.
Dieses Intro irritiert mich total.
Wieso?
Ein wenig mich auch.
Das sollte ich nicht nur ungewohnt an, sondern seltsam, aber ist okay. Ich bin, ja.
Ihr habt Sorgen.
Ja. Schönen Gruß nach Göttingen, wo es jetzt gewittert. Das Gewitter hätten wir uns in Berlin den ganzen Tag gewünscht. Hier war es nämlich echt mal warm.
Das stimmt.
Und das hatte durchaus seine Probleme für die Republika, also jedenfalls für mich, weil mir ging es heute einen Tag über nicht ganz so gut. Mich hat diese Wärme, diese drückende Schwüle ein bisschen mitgenommen, auch gerade in der Location, wo also die Republika ist ja dieses Jahr in der Station.
Mhm.
Und da kommen wir auch gleich zu unserem ersten Punkt in unserer kleinen Rückschau über die Republika 2012, was war, was sein wird, wie Dennis das so schön genannt wird, nämlich die...
Genannt wird.
Damals,
ja, genau, TM. Damals TM. Und zu meinem ersten Punkt quasi auf der Liste, die wir hier abarbeiten für heute. Und da geht es ein bisschen um die Infrastruktur, die neue, die Verlagerung aus Friedrichstadtpalast und Kalkscheune in eben jetzt die Station Berlin. Und da wäre doch meine erste Frage in die Runde: Wie findet ihr denn die neue Location? Und kennt ihr auch vor allen Dingen auch die alte?
Ja, bei der glaube ich nicht, oder?
Nee, ich war auch mein erstes Mal auf der Republika. Aber ich kenne die Station schon vorher und die Möglichkeiten, die sie genutzt haben, ja, man hätte mehr ausreizen können tatsächlich. Also die Stuhlsituation zum Beispiel im Saal 1 war eher mehr mäßig. Hätten eindeutig mehr Leute reingepasst. Der Platz wäre da, weil ich glaube, es sind 20.000 Quadratmeter, von denen gesprochen wird in der Station.
Kommt hin. Mhm.
Und da hätte man echt gesagt, mehr machen können. Man hätte eigentlich rechnen können, dass gerade so ein Vortrag wie von einem großen Sascha Lobo sehr besucht wird.
Mhm.
Andererseits, ich war auch bei diesem Astronauten-Dingens und das war auch in dem Hauptsaal auf der Stage 1 und da war es quasi leer, weil da war halt nur halb voll oder nicht mal halb voll und das wirkte dann gleich irgendwie total leer.
Das war natürlich ein Problem, was der Friedrichstadtpalast noch viel, viel größer hatte. Ne?
Mhm.
Also,
kann ich mir gut vorstellen.
Das ist dann so ein bisschen in die Richtung von Vereinsamung gegangen schon.
Ja, also ich finde jetzt, glaube ich, schon nach einem Tag kann man sagen, dass sich der Umzug total gelohnt hat.
Ja.
Weil also die Hauptkritikpunkte, die ich letztes Jahr hatte, mit dem man kommt irgendwie in die Panels, die einen wirklich interessieren, nicht rein, weil die mit 60 Leuten gerechnet haben und alles ist proppenvoll und so weiter und die Leute stehen auf den Gängen und auf den Treppen und so weiter und man kann nicht vorwärts und nicht rückwärts, das hat's alles komplett überhaupt gar nicht gegeben. Das
heißt, es gab oben gerade ein paar Probleme in Saal 8. Wenn der voll war, dann war der wirklich voll, leider.
Das war dann letztendlich aber in allen abgeschlossenen Räumen, sag ich mal so. Es gibt dieses Jahr 8 Stages, muss man dazu sagen, die sich eben wieder so ein bisschen, dieses Jahr nicht so ganz, also in den letzten Jahren war es immer so, dass die sich mit den absteigenden Nummern dann auch nach der Größe orientierten. Und dieses Jahr ist 8 deutlich größer noch als Stage 6 und Stage 7 und sowas, aber das sei mal dahingestellt. Und das Problem haben aber immer alle abgeschlossenen Räume. Wenn sie voll sind, sind sie halt voll. Und einen anderen Nachteil, den meiner Meinung nach dann zum Beispiel sowas wie Stage 6 und Stage 7 hatten, die einfach in der oberen Etage sind und zwar auf die gesamte obere Etage, ohne jetzt irgendwie nochmal Wände verteilt. Da sind also nur solche akustischen wirklich Trenner aufgestellt.
Also die haben nicht funktioniert.
Die haben gar nicht funktioniert, genau. Die hat nämlich nicht nur das Problem, dass da zwei Stages quasi nur durch ein paar Pappwände voneinander abgetrennt waren, sondern dazwischen war auch noch der Treppenaufgang und dann noch der sogenannte Open Space, der finde ich übrigens gut, dafür gedacht ist, dass Leute auf 3 Tische und 3 Spaces verteilt selber noch Barcamp-mäßig eben Sachen machen, anregen können, einreichen können und sich treffen können. Und heißt aber eben, man hat an der einen Seite von dieser großen Halle wirklich Stage 6, in der Mitte Treppenaufgang und Open Space mit den drei Räumen, plus alle, die sich dann noch verteilt haben und da geredet haben, und dann Stage 7. Und das war von der Akustik her teilweise nicht auszuhalten.
Ja, also Stage 7 ist, glaube ich, das große Problemkind. Aber
nee, Stage 6 ist noch schlimmer.
Das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wer auf 6 und 7 spricht. Also der Mann setzt sich durch. Also ich hatte die Situation, okay, dass Stage 7 eine Frau war und Stage 6 ein Mann. Und du hast also bei Stage 7 den Mann quasi lauter gehört als die eigentliche Sprecherin. Und umgekehrt wäre es wahrscheinlich genauso gelaufen. Also der Raum ist einfach akustisch, so wie es im Moment umgesetzt ist, nicht wirklich getrennt. Wahrscheinlich müssten beide Stages einfach ihre Lautstärke ein bisschen runterziehen, damit sie einfach da die Halle insgesamt nicht so voll spielen. Aber das sind also ganz im Ernst, wer so irgendwie letztes Jahr dabei war, solche völligen Luxusprobleme, würde ich jetzt sagen. Weil da hatten wir wirklich die Situation, die Leute standen da irgendwie eingekeilt in Treppenhäusern fest und kamen nicht vorwärts und nicht rückwärts. Und
das hatte auch echt schon Sicherheitsprobleme, ja.
Das war auch irgendwie gerade mal so ein, zwei Jahre nach oder ein Jahr nach hier Duisburg. Ja. Das hat man alles mit viel Humor genommen, aber das dagegen ist das jetzt also Luxus, was man da hat.
Was man aber sagen muss, ist natürlich, dass die Bühne, also die große Bühne im Friedrichstadtpalast, natürlich wesentlich monumentaler wirkt als das, was wir hier jetzt mit der Stage 1 haben. Weil da guckt man, also da sitzt man schön so im Halbkreis, also fast im Halbkreis, und schaut irgendwie auf die Bühne runter, und das ist alles so schön gediegen. Und wie heißt es noch? Ist die größte Showbühne Europas oder so? Was ist da noch so besonders dran? Ich glaube, die Bühne ist so groß, quadratmetermäßig oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirkt das irgendwie schöner. Und hier ist halt ganz viele Stühle aufgestellt und vorne ist so ein kleines erhöhtes Podest und da steht dann jemand und spricht.
Ja, ist richtig. Die Bühne 1 ist jetzt also nicht halb so pompös irgendwie, die macht nichts her. Das war auch mein erster Eindruck, als ich heute in die Mainstage halt kam. Okay, gut, das ist natürlich jetzt irgendwie ein Rückschritt, ne? Das ist alles nicht mehr so schick. So die Beamer-Leinwand, die sie da haben, das ist alles ganz okay. Aber wie Claudia schon sagte, auf der anderen Seite wirkte dann eben der was war es, Admiralspalast oder
Friedrichstadtpalast? Nee,
der ist nebenan der Friedrichstadtpalast, dann eben bei 80% der Sachen, die da stattgefunden haben, auch extrem leer und übersichtlich und deprimierend. Von daher würde ich also auch da sagen, in der Summe geht das schon ganz in Ordnung.
Ich mag auch diese Atmosphäre in so einer stillgelegten Halle, quasi so Industriehalle, sehr gerne.
Das war ja mal ein Bahnhofshallenabstellgebäude.
Ja, so ein Umschlag.
Genau, Umschlag, ja.
Ja, also finde ich total schön, halt so ein bisschen was, also wenn es die meisten daraus nicht kennen, aber Lokhalle Göttingen, die ja als Industriedenkmal auch umgewandelt worden ist in eben ein Veranstaltungs- und Eventgebäude und saniert.
Wobei
und
so. die Lokhalle zum Beispiel Infrastruktur noch hat, die im Gegensatz zur Station.
Genau, die haben ja aber genau sowas gemacht, wo die hier hinwollen sozusagen. Also die sind, sagen wir mal, 10 Schritte weiter tatsächlich an der Stelle in Göttingen, aber das geht wahrscheinlich auch irgendwann sehr in die Richtung, und das ist schön, weil die Location ist super. Ja. Das Technikmuseum ist gleich nebendran, das ist direkt gegenüber dem Merkur Hotel, irgendwie haben wir heute gesehen. Also muss nicht
das. Wobei das Gleisdreieck eher ein bisschen so ein kleines schwarzes Loch darstellt in Kreuzberg, was zum Beispiel naheliegende Lokalitäten angeht oder so.
Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, der Ralf hat nämlich Probleme mit Leadspeak sozusagen oder Internetspeak. Laggen heißt, dass es eine sehr große Zeitverzögerung gibt.
Ja, von was zu was?
Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau.
Das frage ich gerade in den Chat. Was generell Laggen heißt?
Gott, dreh den Sound auf. Dürft ihr noch Ralf nennen? Aber der ist auch schon so alt, ne?
Was, Gott?
Ja, das auch.
Ralf.
Wer war jetzt nochmal Gott?
Die Erklärung des Chats werden nicht hilfreicher. Wenn der Stream laggt, liegt es am Podcaster oder am Hörer. Herzlichen Glückwunsch. Wie auch immer. Gut, wir machen einfach weiter.
Wir auch versucht, professionell einfach darüber hinweg zu gleiten.
Ja, es gibt jetzt auch keinen Regler, an dem ich hier drehen kann. Im Zweifelsfall ist vielleicht das WLAN schuld, was wir hier halt haben, was halt immer noch sehr wackelig und sehr wenig durchsatzfreudig ist. Da können wir jetzt aber auch mal einfach nichts dran drehen. So. Was ich super fand, waren die bunten Stühle. Mein Gott, was eine geile Idee.
Super, ganz toll.
Wir haben uns das vorzustellen, auf Spiegel Online stand es auch schon, in der Mitte des unteren quasi Hauptsaales, also das spirituelle Zentrum der Republika dieses Jahr, von dem dann also die ganzen einzelnen Hörsäle quasi wie auf der Uni abgingen, war ein doch sehr großer, mächtig anzuschauender Haufen von zig Hunderten Plastik Stühlen, bunten Plastikstapelstühlen aufgebaut. Und das Ganze war also nicht als Kunstwerk gedacht, sondern so, dass sich jeder also dynamisch dort Stühle einfach runternimmt und die irgendwo hinstellt, entweder unten in die Halle oder in die Hörsäle reinschleppt, wenn da die normalen Stühle nicht mehr ausgereicht haben und man also dann mit diesen Stühlen einfach machen kann, was man will innerhalb der Republika. Und das wurde am Anfang etwas zögerlich angenommen und irgendwann haben es die Leute aber kapiert und jetzt heute Abend um 21 Uhr war also der Haufen nahezu leer und die bunten Stühle jetzt also quer durch die ganze Location verteilt. Und das ist also so ein Gedanke, hatte ich so noch nie irgendwo gesehen, hat wunderbar funktioniert, gibt dem Ganzen so einen wunderbaren Crowd-Gedanken, weil die Leute sich also so organisieren können, wie sie es selber für richtig halten und ihren Stuhl hinstellen können. Und das fand ich also schon mal total fulminant heute. Richtig, richtig gute Idee. Sollten alle anderen nachmachen.
Ja, also... Auf jeden also Fall. Das hatte dann halt so Auswüchse wie oben auf Stage 6 waren dann nur Schwarz-Rot-Gold-Stühle und sowas. Das fand ich auch irgendwie seltsam. Ich habe auch relativ lange gebraucht, um es zu peilen, aber da ich sowieso nicht so ein Panel verstanden habe, konnte ich über die Stühle meditieren.
Okay.
Tja. Stuhlgut.
Stuhlgut.
Ja. Stuhlgut. Die du WLAN.
25 Euro zuschicken lassen kann.
Ja, genau, ohne Versandkosten. Ja.
Keiner lacht auch über gut. Meine Witze, es ist heute echt schlimm.
Catering war auch gut. Ja, wir erinnern uns, letztes Jahr gab es also irgendwie einen Stand, wo man dann also sich irgendwie von dann auch nicht so ganz fit und fix agierendem Personal dann Sachen rausgeben könnte. Und jetzt hat man einen kleinen Mensa-Bereich quasi, wo ein professioneller Caterer drin ist. Und man hat vor allen Dingen, und das entzerrt die Sache total, ich glaube 2 oder 3 noch kleinere Stations mitten unten in der Halle, wo man zumindest schon mal einen ganz gut schmeckenden Nudelsalat und Couscous bekommt und solche Sachen.
Genau, es gibt Fast-Food-Bereiche und es gibt Slow-Food-Bereiche. Die unterscheiden sich aber vor allen Dingen dadurch, also qualitativ haben die eigentlich keinen Unterschied, die unterscheiden sich nur dadurch, dass man das Fast-Food auch wirklich fast bekommt. Mhm. Das Slow-Food ist vor allen Dingen deswegen Slow-Food, weil man extrem lange in der Schlange stehen muss. Nämlich erstmal, um ein Ticket zu bekommen, was man haben will und sich dann noch mit dem Ticket das Essen zu holen.
Ja, ein System, was ich nie verstehen
will. Aber die Preise sind völlig in Ordnung, finde ich. Also es gibt eine angenehme Portion Pasta für 5,90. Das ist jetzt irgendwie nicht ein Riesenhaufen, wovon man irgendwie 3 Tage lang zehren kann. Aber das ist eine in Ordnung Portion so zum Mittagessen, würde ich sagen. Mhm. Und 5,90 ist für so eine Veranstaltung auch echt ein akzeptabler Preis. Also da, das ist echt gut. Auch die... der Nudelsalat, ja gut, irgendwie so ein kleiner Nudelsalat, 3 Euro, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber das ist alles noch im Rahmen, das finde ich eigentlich relativ gut. Die Getränke sind natürlich ein bisschen teurer, gerade wenn man so die Mate-Sachen abgreift.
Naja, ich weiß nicht, ob Wasser für 2 Euro jetzt wirklich billig ist.
Sag ich doch gerade. Ja. Die Getränke sind etwas teurer. Hör mir doch mal einmal zu.
Genau, ja, also wir waren beim Catering gerade, ja, Catering fand ich auch gut. Wurde gerade schon angesprochen, die Getränkepreise sind ein bisschen happig, aber... Das Gute war, man konnte eigentlich heute permanent irgendwo Gutscheine abstauben und sich einmal kostenlos durch die Republika saufen oder auch einfach nur trinken.
Ja, es muss der Szene wieder besser gehen, so viel wie da an Freibier rausgehauen wurde.
Plus die Blase, die platzt bald wieder.
Also wir haben zweimal 2 Gutscheine bekommen von Nokia, die haben da verteilt und da gab es dann... was man wollte und dann noch von den T-Shirt-Leuten, die diese Chips verteilt haben für die Afterparty.
Ja, sonst noch irgendwas zur Location zu sagen?
Ich würde gerne von euch einfach hören, ob es eine gute Wahl war in euren Augen oder nicht.
Rieke? Ja, ich finde das gut hier. Also, ja.
Ralf?
Ja, unbedingt. Einlasssituation war auch gut, auch viel besser als letztes Jahr. Also viele Detailbereiche scheinen mir viel besser organisiert, bis aufs Thema WLAN, da kommen wir gleich noch zu. Aber ansonsten, also der Location-Wechsel ist also total alternativlos.
Ich habe heute einen Tweet gelesen, also Entschuldigung, Dennis erstmal noch. Findest du die Wahl gut? Konzentriere dich mehr. Normalerweise, wenn du reif wärst, würde ich jetzt sagen, weniger Bier, mehr Konzentration, aber...
Zur Location? Mhm. Ich bin ja Profi, ich kann auch reden und nichts sagen. Nein, die Location ist eigentlich soweit in Ordnung. Einzig die Klimaanlage sollte man vielleicht höchstens verbessern.
Sonst gibt es eine Klimaanlage?
Okay. Ja, die habe ich auch nicht gesehen.
Genau, ich bezeichne das als Lüftungsanlage. Die sollte man vielleicht öfters mal anwerfen.
Da sollte man eine einbauen. Das ist in der Tat was ich nicht so gut fand. Das liegt aber halt auch an dem Wetter heute, das muss man auch dazu sagen. Also, dann 4000 Leute in so Räumlichkeiten drin, heizt sich auch nochmal irgendwann auf. Es hat viel Glasfläche, also auch oben gerade auf dem Dach. Das heißt, Sonne drauf, heute 28 Grad in Berlin. Nicht schön, dann so eine schwüle Luft und teilweise musste man echt aus den Räumen raus, sonst hätte man da nicht mehr.
Um das mal kurz so wegzugreifen, ich war bei Udo Vetter, da war es randvoll. Das war ein Stage 5, glaube ich. Das ist so ein. Schon so eher saalmäßig, aber halt ein Stück kleiner und das war wirklich total voll. Ich kam rein, so 5 Minuten bevor das losging und da hat schon gemüffelt und gestunken und als ich dann rausgegangen bin, als es dann zu Ende war, da kamen noch ein paar Fragen, habe ich mich noch kurz umgedreht und nochmal überlegt, gehst du nochmal wieder rein und hörst du die Frage, also die Antwort auf die Frage nochmal an und dann kam mir so ein Schwall von Ekelwind entgegen und dann bin ich gänzlich abgehauen. Das heißt, da ist schon was dran an diesen Luftgeschichten.
Ja, also das fand ich in der Tat ein Problem. Dennis, hör auf. Du sollst das nicht machen.
Was denn?
So, WLAN. Genau, Ralf hat schon gesagt, das mit dem WLAN war nicht so dicker, aber das gehört für mich auch zu einer Republika dazu. Ralf kann sich da auch mehr drüber aufregen, als ich mich drüber aufregen kann. Und ich hatte heute vor allen Dingen einen Tweet gelesen, den ich sehr gut fand. Kein Netzwerk ist so stabil, dass es eine Republika versorgen kann.
Ja, das mag sein. Wir erinnern uns damals an die Keynote, wo Steve, was hat er vorgestellt? Das iPad? Nee, iChat oder so.
Please go out of a WLAN. Auf Wi-Fi.
Ja, genau, wo er dann auf der Bühne stand und dann also den...
Erstmal gesagt hat, alle mal WLAN ausschalten.
Das wollte ich sagen, so, liebe Journalisten, bitte mal WLAN aus, weil hier unser Netz bricht zusammen und ich kann hier das neue, ich meine, das wäre das Videoconferencing-Teil oder sowas gewesen, kann ich nicht präsentieren, weil hier zu wenig Bandbreite. Es mag durchaus sein, dass es einfach technisch auch im Jahr 2012 noch nicht möglich ist, 4000 Leute gleichzeitig mit WLAN zu versorgen.
4000 Leute, die gleichzeitig den Computer... ein Tablet und ein Smartphone.
Das dachte ich heute auch. Ob vielleicht das ein Faktor ist, den man immer noch unterschätzt hat, dass die Leute dann eben nicht mit einem Device durch die Gegend gurken, sondern mindestens mit zweien, teilweise mit dreien synchron.
Obwohl die Rede war, dass ich glaube, obwohl ich heute oder gestern gehört habe, dass es eine Glasfaseranbindung gäbe, ich glaube, es ist nicht das Problem, dass ich die Anbindung, sondern wirklich das WLAN, das auch technisch nicht funktioniert.
Ja, das WLAN ist auch nie dafür ausgelegt gewesen, Tausende von Leuten zu versorgen.
Richtig. Ich glaube, im Zweifel muss man im nächsten Jahr vielleicht so organisieren, dass man WLANs aufteilt, dass man den Leuten tatsächlich zuordnet, bestimmte WLAN Access Points.
Was helfen würde, also man kann das mal kurz erklären, in der Mitte sind so Spanplatten zu so Kästen zusammengebaut, wo man sich so draufsetzen kann, das ist so stufenartig und da gibt's Steckdosen. Vielleicht sollte man da auch einfach so Kabel, so LAN-Kabel rausstecken haben lassen können. Das würde vielleicht für die schon Abhilfe schaffen, die nicht irgendwo in der Session sitzen, sondern da draußen
das surfen. Also ich meine, gut, man hat natürlich auch, muss man sagen,
sitzen da nur noch alle.
Im Jahr 2012 nicht mehr so ganz das ultra dringliche Problem, wie es teilweise auch letztes Jahr noch war, weil halt natürlich alle schon irgendwie so ihre 3G-Geräte auch irgendwo am Start haben. Und dann macht man halt auch irgendwie eine Ad-Hoc-WLAN über Tethering auf und ähnliches. Also man findet natürlich irgendwie Lösungen, aber es nervt schon, weil die Abdeckung selber ist also völlig problemlos. Das heißt also, man hat eigentlich überall mindestens drei Republika-Netze.
Was aber auch daran liegt, das hat Johnny Haushalter auch mehrfach getwittert, dass sowohl die Telekom als auch O2 extra Masten nochmal aufgestellt haben, um das Republika-Gebäude drumherum.
Für das 3G-Netz. Genau. Ja. Mhm.
Also ich glaube Vodafone und die Telekom waren es.
Also ich war sehr, sehr angenehm überrascht von meinem Vodafone-OMTS. Das lief sehr stabil. Mhm. Ich hatte nur Probleme, wenn ich diese Räume gewechselt habe, aber das war jetzt eher mehr das Problem. Das Notebook vermutlich am Ende. Aber sonst hatte ich im Saal, ich hatte selbst im dunklen, abgeschirmten Saal 1 hatte ich noch sehr, sehr guten 3G-Empfang. Okay.
Also das war im letzten Jahr zum Beispiel auch anders, dass man auch einfach das 3G-Netz zusammengebrochen hat.
Genau, dann hatte man
das hatte ich heute Mittag ein, zweimal
Edge gekauft.
Aber da war auch, wie ich, die Bude rammelvoll. Ja.
Irgendwann wirklich keinen Spaß mehr. Es gibt auch auf dem Gelände dann halt in dieser Halle 2 Helppoints für WLAN-Fragen. Das hatten sie letztes Jahr, glaube ich, auch nicht. Die hatten heute natürlich einen ausgesprochen doofen Job, weil sie quasi halt irgendwie nach einer Stunde einfach nur sagen können, ja, es funktioniert leider nicht, wir bemühen uns und morgen wird es hoffentlich besser. Aber wir können es euch nicht versprechen. Das war so die offizielle Aussage, die wir da mal eingeholt haben. Aber immerhin, ja, also man ist da und man hat eine Ansprechperson und auch wenn die nicht hundertprozentig Bescheid weiß, das ist irgendwie auch so ein Schritt in Richtung Transparenz und irgendwie Serviceorientierung, wo ich also sage, gegenüber dem letzten Jahr, also Johnny, Quantensprung, echt super. Ja, also auch die Sachen, die nicht laufen, sieht man, dass die Leute hinterher sind, warum es wie nicht läuft. Und finde ich bisher sehr gut.
Ja, ich finde, also man konnte sich auch irgendwie auf alles einigermaßen einstellen. Es gab so einen schönen Tweet heute, dass die Republika wohl auch extra auf Anfang Mai gelegt wurde, damit es am Anfang der Datentarife ist.
Medienkompetenz, ja.
Ja, also sowas ist es schon.
Ich habe ja heute auch erst wieder meine Datentarife wieder gebucht, neu.
Ja, siehst du. Also ist schon alles sehr gut, finde ich. Gut, kommen wir mal zu unserem Punkt von gestern, also beziehungsweise zu unseren Punkten von gestern, nämlich den Panels, die wir da uns rausgesucht hatten, die wir gerne machen wollten. Mhm. Da wäre dann meine Frage an euch alle der Reihe nach, was ihr davon tatsächlich gesehen habt und ob sich eure Erwartungen erfüllt haben. Und ich finde es gut, wenn ihr so ein bisschen aufteilt in einfach, welche fandet ihr gut, welche fandet ihr nicht so gut und eben auch, wo würdet ihr der breiten Masse da draußen, wie Rinke so schön sagt, immer den daheim und zurückgebliebenen,
was den würdet, Pöbel am Volksempfänger
oder an Spiegel Online Livestream, wie wir gelernt haben,
genau.
Was würdet ihr empfehlen, dann doch nochmal auf Video nachzuholen? Rinke, fang mal mit dir an.
Ja, also ich war heute Morgen bei der Eröffnung.
Okay, so. Ich glaube, die können wir abhangen, da wollen wir nicht alle.
Den Gag wollte ich auch machen, da bin ich jetzt empört.
Jetzt musst du dir was Neues ausdenken. Und dann war ich in der Tat, weil ich so ein bisschen Leerlauf hatte, eigentlich wollte ich ja gar nicht zu Abbott & Moglen gehen, war ich dann doch, bin da halt irgendwie so hängen geblieben. Mhm. Und das war eigentlich der beste Vortrag, den ich heute gesehen habe. Es war auch kaum zu toppen. Ja. Der hat,
kannst du mal kurz den Namen
sagen? Da warst du aber bei nicht vielen Vorträgen.
Der hat, also die Art und Weise, wie er präsentiert hat, also es ging um Thema Why Freedom of Thought Requires Free Media and Why Free Media Require
Free Technology.
Mhm. Der hat so ein Duktus an sich. Ja, der ist Hochschullehrer in den USA, Jurist. Und der hat einfach so diesen Sprachduktus, den Amerikaner haben, und der hat so schön dramaturgisch seine Sätze formuliert und auch die daran folgenden Sätze konstruiert. Das war wirklich klasse. Und ich habe mir hier mal so einen Satz notiert, den ich, wie ich, das fand ich so ein bisschen so, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Es ging halt so darum, dass, ne, wir werden ja alle kontrolliert, wissen wir ja, und wir verkaufen uns und keine Ahnung, und Google besitzt alles.
Und sie wissen und, davon Bescheid.
Ja, und der Witz ist, also das ist der Witz, dieser Satz war, der mir irgendwie so außer hängen geblieben ist, und hat auch mehrfach wiederholt. There is a search box and they own it. Das fand ich, das bringt auch diesen ganzen Vortrag so, kann man schön auf diesen Satz runterbrechen. Das fand ich wirklich klasse. Dann kamen so ein paar Sachen, die mich ein bisschen enttäuscht haben.
Wollen wir bei denen kurz bleiben?
Ja, okay.
Da würde ich auch zwei Sachen einfach nur zu einstreuen. Also seine Grundthese war halt, dass wir die letzte Generation sind, die noch dafür sorgen können, dass alles gut wird mit dem Internet, weil wir die letzten sein werden, die noch beide Seiten kennen, also
genau.
Die Welt vor dem Internet und das vor allem das komplett freie Internet und dann jetzt das zunehmend eingezäunte Internet durch Firmen wie Facebook und ähnliches. Und wenn wir nichts tun, dass es dann halt alles bitter gegen die Wand fahren wird. Also ich fand den Vortrag rhetorisch in der Tat auch ganz gut. Ich werde natürlich aber selber als Vortragsprofi immer sehr nervös, wenn jemand 45 Minuten komplett ohne Vorlage frei perfekt vor Publikum redet. Das heißt also, meine Arbeitsthese wäre, diesen Vortrag, er hat ja schon mindestens an 10 US-Unis genauso gehalten.
Und das ist
das schlimm?
Ja, doch schon.
Warum?
Also wenn ich zur Republika fahre, dann halte ich ja nicht einen Vortrag, den ich schon woanders gehalten habe, sondern dann mache ich einen völlig generisch neuen Republika-Vortrag.
Warum? Ich glaube, dann überschätzt du die Bedeutung der Republika.
Das mache ich für jede Konferenz, auf der ich bin.
Ja, also, das mag sein, aber du bist, Entschuldigung,
rhetorisches Ethos einfach.
Wenn ich dir da jetzt ein bisschen in die Parade fahre, aber du bist auch kein international gefragter Speaker, der in unterschiedlichen Nationen dann nochmal den gleichen Vortrag halten kann, wenn man den alten noch nicht gesehen hat.
Das mag so sein.
Und wenn hier irgendjemand ankommt, ein anderer Professor, der irgendeine Vorlesung mal gehalten hat über ein Thema, das geil war und das hier nochmal hält, warum denn nicht? Wenn es halt gut war.
Ja, das finde ich jetzt auch überhaupt nicht verwerflich.
Und wie gesagt, Wiederholung ist ziemlich gut eigentlich.
Ja. Redundanz ist...
Schadet nicht.
Danke.
Ja. Man kann da ja unterschiedlicher Meinung sein.
Kann man auch, ist man glaube ich auch. Du bist 3-1 überstimmt weiter im Text. Also gut, der Vortrag wurde ganz generell sehr gelobt auf Twitter. Also ich habe das ein bisschen von außen verfolgt.
Ich habe auch nur 10 Minuten leider reingeguckt, weil ich war erst bei diesem Bullshit, also Marketing-Bullshit-Vortrag.
Von Knüver?
Ja, es war schlimm. Die haben mit Bullshit, also mit Wörtern um sich geworfen. Sehr schlimm. Da bin ich rübergewechselt für ein paar Minuten. War sehr, 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 sehr überrascht über seinen Redestil, der ziemlich gut war.
Und ja, ist ja klar, das ist immer der Nachteil dann, oder Vorteil, wie auch immer.
Ich will nochmal kurz mein Lowlight unterbringen. Das kam nämlich direkt im Anschluss. Da war ich dann bei Der wandelnde Computer-User, ja, Utopien der mobilen Vernetzung von 1945 bis 2012. Da habe ich mir sehr viel von versprochen, weil ich gedacht habe, man kann da so ein bisschen humoristisch an die Sache rangehen. Wie haben sich die Leute früher die Zukunft, also was denn heute die Gegenwart ist, vorgestellt? Ja, man schaut sich nur mal irgendwie zurück in die Zukunft an. Da haben die spekuliert, mehr oder weniger, dass 2015 die Autos durch die Luft fliegen. So.
Das erwarte ich noch.
Und das ist hier gar nicht eingetreten. Also vielleicht waren da auch meine Erwartungen einfach nur falsch. Das weiß ich nicht, mag ich jetzt nicht so einfach beurteilen. Auf jeden Fall war das total hölzern und wurde so versucht, irgendwie so ich nenne das immer pseudo-akademisch, ja. Also da hat man versucht, eine Akademisierung reinzubringen und das irgendwie zu unterlegen mit irgendwelchen wissenschaftlichen Analysen von sonst wo. Das fand ich irgendwie zu trocken und das klang mir auch nicht ausgefeilt genug. Dazu wurden dann immer so einfach Cover von irgendwie dem Time Magazine von 1900 Schieß mich tot eingeblendet und dann noch hier, ach ja, übrigens, und dieser und jener Typ hat mal das geschrieben, wo dann auch völlig die Einordnung fehlte, wer denn dieser und jener Typ jetzt war, weil ich muss nicht jeden Professor aus den 60er Jahren kennen, der irgendwo mal in den USA einen Furz an irgendeiner Universität gelassen hat. Das fand ich echt ein bisschen schade, da bin ich dann auch einfach nach einer Viertelstunde gegangen. Mhm.
Welche Vorträge würdest du empfehlen, auf Video nachzuholen, die du gesehen hast?
Auf jeden Fall die sozusagen Keynote von Apple Morgan. Lobo kann man sich angucken von heute Abend.
Na, muss.
Okay, da wird Ralf wahrscheinlich gleich noch 10 Minuten drüber
haben. Obwohl ich da auch ein bisschen enttäuscht war, ganz ehrlich. Und was eine schöne Zusammenfassung war und auch also da kam jetzt nichts Neues warum, aber was eine schöne Zusammenfassung war, ist von Glenn Moody gewesen, Why ACTA is a Threat to Open Data and the Open Web. Und da ging es nicht nur um ACTA, sondern da ging es auch um alle möglichen Sachen, so ein bisschen SOPA. Und schöne Zusammenfassung, geht eine halbe Stunde, sollte man sich auf jeden Fall angucken.
Ich weiß aus gut unterrichteten Kreisen, dass du noch bei zwei Vorträgen warst, die vielleicht für Menschen, die selber Content-Produzenten, um das böse Wort in den Mund zu nehmen, sind.
Ach so, ja.
Nämlich Udo Vetter mit Spielregeln für das Netz, sicher publizieren in Blogs, Foren und sozialen Netzwerken.
Ja.
Und Jörg Heidrich mit Marken gegen Meinungen, wie Unternehmen und liebsame Berichterstattung im Netz unterbinden. Würdest du die weiterempfehlen? Oder?
Ja.
Okay.
Also das zweite finde ich wesentlich spannender, ist aber auch wesentlich juristischer gewesen. Es wurde viel mit Urteilen gearbeitet und auch ein bisschen versucht zu erklären, warum Juristen manche Sachen so sehen und wie man jetzt welche Sachen prüft. Das ist vielleicht ein bisschen technisch, aber das war für mich interessanter. Und Udo Vetter war ein bisschen, ja, hat halt so ein bisschen so ein den Udo Vetter raushängen lassen und war halt einfach unterhaltsamer.
Du hast mir in der Zusammenfassung gesagt, dass das beides in zwei unterschiedliche Richtungen ging.
Ach genau, ja, richtig. Der Udo Vetter hat immer so gesprochen, so das könnt ihr machen im Internet, das sollt ihr machen, das dürft ihr machen, dabei solltet ihr vorsichtig sein. Und der Jörg Heidrich war immer so
aus
der
hat immer Zeichens, aus Justiziar
des Heise Verlags.
Genau. Genau, und Fachanwalt für IT-Recht, der hat immer aus so einer defensiven Haltung rausgesprochen, hat immer gesagt, naja, dann kriegt ihr eine Abmahnung, dann könnt ihr euch da und da, dann müsst ihr irgendwie in diesen Fällen müsst ihr irgendwie gar nicht drauf reagieren und dann könnt ihr das erwägen und dann solltet ihr vielleicht doch nachgeben, weil wenn ihr klagt, kriegt ihr Kostenrisiko und keine Ahnung. Das war immer so ein bisschen aus so einer defensiven Haltung. Da unterscheiden die sich schon, aber inhaltlich waren die eigentlich beide gut.
Also auch hier die Empfehlung an alle, die sich mit solchen Themen auch notgedrungen auseinandersetzen müssen, mal reinschauen, dann, wenn es die Aufzeichnung gibt.
Und wenn man Jura nicht ganz so gerne mag, dann lieber Udo Vetter schauen.
Okay. Ralf, wie schaut's bei dir aus?
Das ist nichts gegen Udo Vetter.
Nee, beziehungsweise Ralf machen wir am Schluss, weil der will wieder 20 Minuten über Lobo reden.
Ja, gar nicht.
Dennis, was hast du dir angeschaut und was wolltest du und was waren deine Highlights und deine Lowlights?
Ich hatte mir gestern viel rausgesucht, am Ende bin ich gar nicht so viel reingegangen. Weiß nicht, irgendwie jetzt bin ich da am Ende noch nicht gereist, reinzugehen. Was ich mir angeguckt habe, war auf jeden Fall Global Wissen scheren, lokal handeln. Und im Titel selber habe ich mir mehr erwartet. Also ich habe mir was anderes vorgestellt. Es geht da um die Wikimedia. Und ich, aber am Ende gab es dann natürlich so ein bisschen, was man auf lokaler, also was man, es war mehr so ein bisschen Austausch, was auf lokaler Ebene geht. Und ich glaube, das war, der Titel hat zu viel versprochen, ein bisschen da. Der Bezug zum Globalen fehlte irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Es war also mehr praxisbezogen. Was nicht schlimm war. Es war ziemlich gut. Man hatte ja den Einblick von dem Bürgermeister, dazu kommen wir ja noch gleich, von
Wennigsen. Genau.
Ziemlich gut. Wovon ich enttäuscht war, war, wie fragt man den Staat? Was fragt man den Staat? Mit Action, inklusive Action. Der war runtergehetzt, sehr fies runtergesetzt. Das Thema hätte man viel, viel, viel schöner aufbreiten können. Es geht darum, dieses Informationsfreiheitsgesetz. Der Staat bunkert unglaublich viele Informationen. Der sitzt auf einem riesigen Schatz, den mit diesem Gesetz rausholen kann. Und dafür war der Vortrag richtig runtergehetzt. Der war in Eile. Ich glaube, der war sogar 10 Minuten zu früh fertig und sehr, sehr. Das Thema hätte man besser aufbereiten können. Und dann war ich auch schon wieder weg und habe auch irgendwie um 16 Uhr war ich irgendwie vor der Tür und habe mich sonst wie beschäftigt. Und also
du warst bei den Sozis.
Genau, bei den Sozis noch.
War ich auch.
Und so viel an Vorträgen habe ich heute, oder an Sessions habe ich heute nicht mitbekommen. Ich bin mal mehrmals rumgewechselt. Ich war gesagt heute um die Keynote mit M. Moodle. Ich habe den Namen jetzt heute Morgen um 11.
Ach, eben Moglen.
Ja, danke. Bin ich reingegangen, weil ich da rausgewechselt bin aus dem anderen.
Du Wanderhure.
Genau, ich Wanderhure. Und
oh Gott, das sind wieder heute so Wortspitze. Wir wollen schnell weitermachen.
Sonst habe ich eigentlich auch um 13:30 eigentlich auch nur nichts gesehen. Ich war da auch wieder irgendwie beschäftigt.
Okay, wir gehen mal inhaltlich weiter. ich würde, glaube ich, an der Stelle gleich gerne mit Wennigsen weitermachen auch, weil es gerade auch passt. Den Vortrag habe ich mir nämlich auch angesehen, fand ich gemischt gut auch, wie du ähnlich. Mich hat ein bisschen genervt auch, dass sie da 10 Minuten dann drauf rumgeritten sind, ja hier, was macht ihr denn jetzt? Ja, also ihr habt euch ja letztes Jahr quasi alle bei uns beschwert und ihr wolltet ja alle machen, was habt ihr denn jetzt in dem Jahr gemacht? Und das haben sie auch erstmal so richtig schön auslaufen lassen, die Leute so von der Wand laufen, wobei es eigentlich darum ging, was auch im Panel versprochen wurde oder in der Ankündigung versprochen wurde, dass die eben auch sagen, wo gibt es jetzt genau Anknüpfpunkte, wo kann man sich andocken an Wikipedia oder an Wikimedia in dem Falle und kann wirklich aktiv auch irgendwas tun und machen. Eben auch für Leute, die vielleicht nicht selber in Infrastrukturen stecken, wo man mal eben noch irgendwelche Kampagnen oder Aktionen vor Ort auf die Beine stellen könnte. Und das haben sie nicht so gut eingelöst, finde ich. Also wie gesagt, da hatten sie auch ein paar Sachen. Ich hatte mir da ein paar Notizen gemacht. Diesen Haus des freien Wissens und sowas, wo sie dann auch selber gesagt haben, okay, da sind wir selber noch nicht so weit.
Dann hätten sie es nicht erwähnen sollen, ehrlich gesagt.
Genau, und das waren halt alles so Dinge, wo ich dann auch gedacht habe, okay. Was ich in der Tat interessant fand, war eben auch dieser Bürgermeister von Wennigsen, der jüngste Bürgermeister Deutschlands.
War er,
genau, ja. Aber war er damals, als er gewählt wurde.
Ist er jetzt nicht mehr Bürgermeister oder gibt es einen Jüngeren?
Es gibt einen Jüngeren, genau. In Bayern, irgendwo in Franken, ne?
Genau, schwul, evangelisch und Sozi in einer bayerischen, in einem bayerischen Dorf.
Und irgendwie Anfang 20, ne?
Genau.
Ja. Und der hat in der Tat, Wennigsen, das kann man jetzt auch sagen, da kommt wieder unser Lokalpatriotismus etwas vor, ist nicht so weit von Göttingen entfernt, hat aber mit Göttingen in der Tat nicht so richtig viel zu tun.
Nein, es ist eine Region Hannover, also 15 Kilometer von Hannover entfernt.
Genau, ja. Und jetzt muss ich nochmal spicken bei mir, der heißt nämlich der gute...
Ähnlicher Name wie sein Ort, oder? Christoph
Meineken.
Genau.
Genau, Christoph Meineken heißt er. Und der hat sich gedacht, Berlin ist ja schön gut. Ich bin jetzt hier aber gerade im Wennigsen eben Bürgermeister und das Ganze will ich auch digitaler machen. Und Dennis und ich haben nach dem Panel dann einen kleinen Vortrag mit ihm geführt und wir hoffen, das klappt jetzt mit der Technik. Wir probieren das einfach mal und spielen euch das Interview ein. Mhm. Wir sind jetzt live im Gespräch mit Christoph Meineke, Bürgermeister der Gemeinde Wennigsen, wenn ich das richtig weiß, 15 Kilometer von Hannover entfernt gelegen, 14.000 Einwohner. Herr Meineke, was zeichnet denn Wennigsen besonders aus?
Also erstmal natürlich die Lage, die Nähe zur Großstadt. Und wenn ich jetzt alle Offline-Faktoren aufzählen sollte, dann würde das Interview etwas länger dauern. Aber ich nehme an, Sie wollen ja insbesondere auf unsere Online-Faktoren Themen hinaus, insbesondere was?
Wir nehmen auch gerne erstmal die Offline-Faktoren und würden uns dann nämlich darüber gerne auch dahin tasten, was eigentlich dann das Besondere dort online zu verorten ist. Aber wir gehen auch gerne gleich ins Online.
Also gehen wir gleich ins Online. Es gibt ja so schöne Plattformen wie Wikipedia, wo Bennigsen auch in seiner ganzen Schönheit dargestellt ist. Wir haben mehrere Sachen gemacht, die uns, ich sag mal so, aus der digitalen Provinz katapultiert haben. Das erste ging los mit Wiki Loves Monuments, Bennigsen, ein Projekt, was wir zusammen mit Wikimedia Deutschland gemacht haben und zahlreichen Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern, Besitzer von Denkmalen, wo dazu aufgerufen wurde, einen Fotowettbewerb zu unseren örtlichen Denkmalen zu machen. Das war deshalb sehr erfolgreich, weil nicht nur Fotos gemacht wurden, sondern weil es eine riesige Entwicklung bei uns in den Wochen, wo der Wettbewerb lief, gab. Es wurden ganz viele neue Artikel zu Wennigser Denkmalen eingestellt. Diese Artikel wurden bebildert. Es wurde ungemein viel aus schriftlichem Wissen in online verfügbares Wissen, also zum Beispiel in Wikipedia-Artikel, transformiert. Die Ortschroniken der einzelnen Ortsteile bei uns wurden ausgewertet und so ist Bennigsen und seine Geschichte mittlerweile weltweit digital verfügbar.
Und das war ja, glaube ich, nicht das Einzige. Es gibt einen Bürgermeisterblog unter anderem, einen aktiven Twitter-Account, eine digitale Agenda im Stadtrat, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, Dennis, möchtest du dazu noch was fragen? Du hattest das vor allen Dingen.
Was ist denn eigentlich die Motivation eigentlich als Bürgermeister zu sagen, man wird digital und berichtet über seinen Alltag?
Also was mich natürlich gereizt hat als jungen Bürgermeister.
Das Alter hätten wir jetzt natürlich gern noch dazu.
Mittlerweile bin ich ja schon 33, aber ich bin ja auch 5 Jahre im Amt und war damals gewählt als der jüngste Bürgermeister in Niedersachsen, hauptamtlicher Art, dass ich einfach eine Nähe zu den neuen Medien hatte. Ich kam auch gerade aus dem Wahlkampf, hatte im Wahlkampf auch so meine eigene Homepage, meinen eigenen kleinen Blog wohlgemerkt und irgendwann habe ich gedacht, ach, um die Kluft zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Bürgermeister nicht zu groß werden zu lassen und auch nicht nur auf Veranstaltungen aufzutauchen, sondern auch medial präsent zu sein im Internet, habe ich dann angefangen mit meinem Bürgermeisterblog und habe das dann auch auf Twitter ausgeweitet. Gibt es ganz interessante Diskussionen darüber. Ein Journalist der Hannoverschen Allgemeinen fragte mal, ob ich es mir denn leisten könnte, auf Twitter Bürgerbeschimpfung zu betreiben. Dann fragte ich ihn, wie er darauf kam und er sagte, ich hätte in einem Tweet also geschrieben, dass ein wichtiger Bebauungsplan für die Ortsmitte wenigstens zur Beratung stehe und nur ein Bürger bei den Beratungen, die öffentlich waren, anwesend sei. Ich habe gesagt, das ist keine Bürgerbeschimpfung, das war einfach eine Feststellung aus der Sitzung des Ortsrates in dem Falle. Also das sind immer so Sachen, wo man sich auch vom Ton her so ein bisschen annähern muss.
Wie sieht denn eigentlich die Reaktion oder Resonanz aus der Bevölkerung aus?
Also die Resonanz ist gut. Wir haben zum Beispiel ein Bürgerbeteiligungsprojekt gemacht, wo ein Wohnquartier, das Hohe Feld, unter die Lupe genommen wurde und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Vorschläge gesammelt wurden, Vorschläge erarbeitet wurden. Das Besondere an dem Projekt war, 2/3 der Bewohner des Hohen Feldes sind über 60 und wir haben dort erlebt, wie stark das Interesse auch an Online-Partizipation ist. Also die wenigsten der älteren Bürgerinnen und Bürger haben tatsächlich ihre Vorschläge schriftlich im Rathaus eingereicht, sondern das meiste wurde an die Internet-Pinnwände gepinnt und die Beteiligungsquote der Online-Abstimmung war sehr, sehr hoch. Also 60% der Haushalte haben sich daran beteiligt. Das ist für eine Online-Partizipation eine wirklich gute Quote.
Gab es denn auch negative Stimmen zu so viel Internet und so viel Digitalem?
Negative Stimmen gibt es im Einzelnen auch immer wieder aus den Projekten heraus. Zum Beispiel bei dem Bürgerbeteiligungsprojekt kam natürlich die Frage, was ist mit den Onlinern? Was ist mit den Offlinern, die sich eben keinen Computer zu Hause hinstellen und den benutzen? Aber da muss man dann innerhalb der Projekte umgehen. So generell Kritik an der Summe an digitalen Sachen, die wir machen, habe ich noch keine gehört. Eher eine gewisse Spannung und Neugierde im positiven Sinn.
Dennis?
Sehen Sie es als Vorteil, dass Sie sind ja unabhängiger Kandidat gewesen, oder sind Sie es immer noch? Ist es vorteilhaft, dass man vielleicht etwas unabhängiger ist und deswegen auch ein bisschen freier agieren kann?
Es gibt schon Zwänge, die ergeben sich nicht daraus, dass ein Bürgermeister vielleicht Mitglied einer Partei, einer Wählergemeinschaft oder gänzlich frei ist, sondern die ergeben sich aus der Doppelposition zwischen Politiker, wo es auch gerade um Meinungsäußerung, Meinungsbildung, Mehrheitenbildung geht, und auf der anderen Seite beim hauptamtlichen Bürgermeister als Leitung einer Verwaltung, eines Rathauses. Und damit muss man natürlich immer ganz besonders schauen, sind die rechtlichen Gegebenheiten, die wir als Behörde natürlich nicht nur wahren müssen, sondern auch durchsetzen müssen, sind die gegeben, sind die geklärt, sind da offene Fragen beantwortet. Das ist im Internetbereich vielfach noch nicht der Fall. Also bei Wiki Loves Monuments zum Beispiel, da mussten wir uns auch erstmal annähern an Fragen wie, was passiert, wenn ein Bürger, der ein Baudenkmal besitzt, sich plötzlich darüber beschwert, dass dies als Bild, als freies Wissen im Internet verfügbar ist. Antwort: Es ist kein Problem, solange der Fotograf nicht unbedingt sich unbefugt Zutritt durch den Garten desjenigen Besitzers verschafft.
Es kommt also ein bisschen auf die soziale Kommunikation im ganz menschlichen Sinne an.
Ja, natürlich. Also gerade in der Online-Welt ist die persönliche Überzeugungsarbeit auch mit das Wichtigste. Wenn man eine kleine Gemeinde wie Wennigsen hat, mit ungefähr 15.000 Einwohnern, da kennt man sich halt noch. Da gibt es wirklich funktionierende und gute Kommunikationsstrukturen, wo viele Großstädte sagen, wenn sie Online-Partizipation machen, wir müssen online so Kommunikationsstrukturen hinbekommen, wie sie in Kleinstädten noch gegeben sind. Und man möchte sich natürlich auch nicht durch eine Online-Kommunikation gewisse Wege der persönlichen Kommunikation verbauen.
Und dann klappt es auch, eine Gemeinde wie Wennigsen zur digitalen Kommune in Deutschland zu machen quasi. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Interview und das Gespräch und wünschen noch viel Glück bei allen weiteren digitalen Plänen für Wennigsen.
Jawohl, danke.
Dankeschön.
Ziemlich cooler Mann.
Ja, ich fand ihn auch sehr entspannt und lustig. Er hat dann noch hinterher gesagt, er müsste nach Hause, um Kläranlagen zu bauen.
Ja, und Kindergärten.
Genau, in einem Atemzug.
Und ein Haushalt, der beschissen sei.
Genau, also wie gesagt, er war ganz...
Deshalb die Kläranlage.
Ja, vermutlich.
Passt auch gut zu deinem Tweet, den du hier gerade selbstreferenzielle Scheiße promotet hast. Den kannst du vielleicht in den Chat
der
mal kopieren.
Doppelt witzig, ne? Ja. Ich kann das manchmal echt.
Und wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, wenn wir es haben, das Panel von Wikimedia, das auch, wer da draußen ist und gerne überlegt, sich lokal vor Ort zu engagieren, auch im Wikimedia-Kontext.
Das Einfachste ist, was sie auch erzählt haben, ist einfach den Stammtisch zu gründen.
Genau,
das gründen
heißt, oder teilnehmen.
Im Zweifel über Twitter anzukündigen, hier, wir treffen uns in Kleipe.
Ja, die haben Regeln und da meinten sie ja auch, die seien noch nicht so offensichtlich bzw. zugänglich, die müssen hier klar machen. Aber genau, solche Sachen werden wir eben verlinken und wir haben im Interview hat Dennis gefragt, ob es nicht Vorteile hätte, ob er, dass er unabhängig sei. Sage ich jetzt einfach mal hier an den Chat weitergereicht. Und ich würde dann zu einem zweiten interessanten Vortrag kommen, den ich gehört hatte, nämlich von Kekstra und Nebraska. Die About Me. Oh, es fängt an zu gewittern. Yeah.
Party.
Endlich ist das Gewitter von Göttingen nach Berlin gezogen. Die hatte
Schweine, ihr seid doch nur neidisch.
Bei About Me geschrieben, also nicht About Me im Sinne von dem Dienst About Me, sondern über digitale Identität und digitale Fassade. Genau, guckt das Video, es ist glaube ich das Beste und es wird auch wieder die Keynote von ihr auf Slideshare und ähnlichem geben, das heißt, da kann man das dann sehr gut nachvollziehen. Das macht glaube ich mehr Sinn, als wenn wir jetzt alles hier runterrattern und erzählen. Also es war wieder sehr interessant über das, worüber wir auch immer reden, digitale Identitäten. Sherry Turkle wurde genannt.
Soll ich ein bisschen was übernehmen?
Du kannst gerne, ich habe dir jetzt ja eigentlich schon das Wasser abgegraben, aber es wird dich nicht hindern.
Nee, das nimmt mich natürlich überhaupt nicht, weil ich da in der Tat möchte ich jetzt gar nicht alle einzelnen Vorträge durchgehen, die ich gehört habe. Ich habe in der Tat stramm hintereinander, glaube ich, 7 oder 8 jetzt heute gehört, sondern ich würde das ganz gerne mal so versuchen, ein bisschen zu abstrahieren, was mir generell ein Republika-taugliches Format erscheint und was nicht. Und da gibt es ein paar Dinge, die sich im letzten Jahr angedeutet und jetzt wieder verfestigt haben. Das erste ist, ich finde, Gesprächsrunden sind kein gutes Format für die Republika. Ich war heute wieder bei 3 und die haben mich alle 3 wieder tödlich gelangweilt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich finde einen Einzelvortrag oder meinetwegen auch einen Gruppenvortrag, in dem aber klare Rollen vergeben sind, besser als diese Gesprächsrunden, bei denen irgendwie 2 Stühle, eine Meinung und so weiter irgendwie kommt. Der zweite zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, es ging irgendwann so vom Dreivierteljahr mal rum, dieses Label, hast du PowerPoint oder hast du was zu sagen? Ja, und seitdem gibt's so einen Trend dahin, zu sagen, so, wir machen auf gar keinen Fall PowerPoint und machen am besten noch wieder vorgeschriebene Reden und machen das Ganze so richtig oldschool. Das kotzt mich total an. Ja, und ich finde gerade der Beitrag von Kikska ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit einem vernünftigen PowerPoint-Vortrag richtig den Show rocken kann. Ja, das heißt, es geht nicht darum, dass man den ganzen Text drauf hat, den man irgendwie vorträgt, sondern es geht darum, irgendwie Folien zu machen, die geistreich sind und die auf einer anderen visuellen Ebene das, was man sagen und rüberbringen möchte, an Message eigentlich unterstützt. Und
am besten mit Symbolbildern und so.
Genau. Ne? Also es kann auch ruhig total abstrakt sein. Ja, und da sind in der Tat, finde ich, macht Kikska, also ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt auch in den Tagen keine PowerPoint mehr sehen werden, die so gut ist, wie die Kikska gemacht hat. Die von Lobo fand ich auch okay, weil sehr reduziert war. Aber das lohnt sich wirklich da mal anzugucken, wobei es natürlich nur dann funktioniert, wenn man gleichzeitig auch den Text hat.
Ich finde lustigerweise die von Lobo besser, weil bei Kikska sehe ich zwar mehr Mühe, ganz klar. Also ich nehme Lobo das total ab, dass er bis gestern noch nicht wusste, was er redet.
Das wird leider und so sein, ja.
Ich fand, sie hatte halt deutlich mehr theoretischen Hintergrund noch, den sie auch in die Folien verpackt hat und dann eben auch in Grafiken verpackt hat. Und die dann wiederum aus so einem vollbesetzten Republika-Session-Teil mit einer kleinen Halle mit 1000 Leuten sich alle anzugucken, durchzulesen und es nachzuvollziehen, finde ich schon wieder fast zu anstrengend.
Ja, also es war in der Tat relativ dicht, was sie gemacht hat. Sie hat natürlich auch wieder zu schnell und sie war so aufgeregt und die Schnappatmung, aber mein Gott, das wird...
Dabei kann sie das so gut.
Ja, das sind wieder Sachen, wo ich sagen würde, oh Gott, mein Gott, Mädchen, ja, du weißt, du gehörst eigentlich zu den oberen 5% Performern auf dieser Republika, ja, das ist einfach so, sowohl inhaltlich als auch stilistisch, als auch vom Gesamtpaket her, ja, und niemand in den ganzen 3 Tagen jetzt ist so ständig am Herzkasper wie die arme Kikska, aber auf der anderen Seite, wenn sie jetzt irgendwie das Ganze super cool und abgezockt machen würde, wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr authentisch, also so ist sie halt in den Momenten und das ist halt irgendwie so das Paket. Ja, anderes Beispiel gerade eben schon genannt, Sascha Lobo hat eben auch ein paar wenige Folien gehabt, die auch super gepasst haben, wie ich fand. War generell großer Vortrag, hat mir ausgesprochen gut gefallen, sage ich jetzt aber nichts zu, guckt man sich einfach an und dann weiß man's. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, war, das war auch letztes Jahr schon der Fall, ich bin kein so Riesenfreund von den großen angloamerikanischen Mega-Experten, die man sich irgendwie hierher holt und die dann halt meiner Meinung nach eher Standardvorträge halten. Ich fand eben den von Moglen nicht so besonders überragend, ich fand den von Patrizia Marti, wobei das glaube ich eine Italienerin ist, fand ich eher schwach über The Beauty of Interaction, was aber auch ein bisschen mit dem Thema dann zusammenhing. Ich fand, oder ich habe nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass der von Chindi Gallop, Make Love Not Porn, wohl auch nicht so ganz der letzte Reißer war.
Woher hast du das denn gehört?
Hier Dingens hat davon relativ viel getweetet. Kamrat, Jürgen Kamrat, alter Studienkollege von uns.
Ja, der war aber, glaube ich, eher angenervt von dieser Geschichte mit den jungen Männern. Das wussten wir ja aber durch Johnny Häusler schon. Ich hatte eher den Eindruck, dass da der Rest des Publikums relativ begeistert war.
Ja, also müsste man sich vielleicht mal mit jemandem dann direkt unterhalten. Ich
den besten Porno.
Also, wo ich ein großer Freund von bin, sind wirklich die kleinen Formate, wo man also mit nicht so vielen Leuten irgendwie ein Thema mal wirklich vernünftig dann halt irgendwie durcharbeiten kann. Und davon gab es auch 2, glaube ich, heute. Was mir gut gefallen hat, ist in der Tat von Jonas Westphal et al., wie man die Welt verändert, weil er so schön unaufgeregt war, wie man also quasi Politik und Netz irgendwie etwas nachhaltiger verbinden könnte und da so viel so aus dem aktuellen Politbetrieb einfach mal rausgegeben wurde. Das hat mir gut gefallen. Dann natürlich der Märchen-Podcast war schön, mit Kunstblut in der Tat. Sie haben alles gegeben. Und es gab noch einen, der war irgendwo am Anfang, ja, Kikska hatte ich schon gesagt, das ist natürlich nicht wirklich ein kleines Format, aber gegenüber den Großkupferten dann doch schon ein Level drunter. Aber da werden wir mal gucken, wie das dann an Tag 2 und Tag 3 sich so gestaltet.
Wirst du jetzt gar nicht in 20 Minuten nochmal wortgetreu alle
Lobewitze aufzählen.
Nee, aber er hatte schon wieder sehr gute dabei. Das muss man einfach sagen. Er ist halt eine coole Sau.
Ja, aber ich glaube, da braucht man nicht viel zu erzählen. Einzig wartet drauf, dass das Video online kommt, weil genau. Das Beste
euch
ist.
An. Wir ich spoilern mir, nichts.
Ich habe mir ein bisschen mehr von dem erwartet, ehrlich gesagt.
Ja, also im Vergleich vielleicht zur Trollforschung und im letzten Jahr die Bepöbelung war dieses Jahr.
Er war sehr zahm natürlich.
Richtig, ja.
Und er war sehr ernst, fand
ja.
ich.
Ja, das ist aber immer. Das, also,
er hatte halt wieder eigentlich sehr viel Inhalt dafür, dass ja. er eigentlich nur trollen ja. wollte.
Das ist ja immer das, also das auch die seine letzten beiden Vorträge hatten das Prinzip, die ersten 10 Minuten Rampensau und danach dann eigentlich überraschend ernst. Mhm. Ja, das macht er eigentlich immer so.
Jetzt mache ich mal die Lobo-Repetitantin, weil Rinke gerade sagte, er war enttäuscht, um mit Lobos Worten zu sprechen, du solltest dir mal Hilfe suchen, warum du dich so gerne beschimpfen lässt. Und ganz episch fand ich tatsächlich dieses, nachdem ich letztes Jahr nicht wir mit euch sein wollte, will ich euch heute das uns anbieten.
Ja!
Das war also in der Tat schon ziemlich cool. Also man hatte auch das Gefühl, er hat jetzt so ein bisschen das Bedürfnis, die Leute dann doch auch wieder abzuholen und einzufangen und für seine Zwecke natürlich auch einzuspannen. Also das, was er sagt, das ist immer, glaube ich, nur mit einem halben Auge ja. lustig gemeint. Nämlich, dass dadurch, dass wir so viel Action machen überall auf Twitter und sonst irgendwo, ihnen die ganzen Leute einkaufen und ihm Geld überhäufen, um damit er das ihnen erklärt, was da diese ja. Action eigentlich heißt. Ich glaube, das ist in der Tat nur mit halbem Auge lustig gemeint, weil er davon einfach wirklich mal lebt. Und da
und
kam.
Nicht so wie Tim Pritlaff Lizard.
Diese, oh ja. Aber diese rhetorische Figur, Trick, was auch immer, wie man das jetzt nennen will, dass er im Prinzip immer die Wahrheit spricht. Man ihm das aber teilweise nur halb abkauft, weil man denkt, es sei ein Augenzwinkern da drin. Das macht er schon ganz gut, weil es ja. zieht sich auch von vorne ja. bis hinten durch. Im Prinzip hat er uns nie angelogen.
Nee.
Er hat auch diesen wirklich sehr eigenen Vortragsstil mit diesen Pausen, die er an sehr sonderbaren Ecken einbaut. Ja, also er spricht quasi ein Wort 3/4 aus und dann aber nicht den ganzen Rest. Und das sind so kleine Geschichten, die ich an ihm wirklich sehr, sehr schätze. Also ja, da muss man einfach gucken.
Wie ja, was ich an der Stelle nochmal sagen wollte, war einfach diese Sache mit den, was ich in der Tat teile, dass er das Zeitalter der Blogs ausrufen möchte. Der selbst gehosteten jetzt, und selbstverwalteten Inhalte.
Ja, das habe ich schon öfters gehört, diese Sache, dass wir wohl das Problem haben werden, dass unsere Inhalte, die wir produzieren, großteils auf Facebook, auf Twitter sind, auf Plattformen, die geschlossen sind im Zweifel. Wenn die abschalten, sind die weg.
Genau, die nicht uns gehören, oder wie ich immer ja. so schön sage, wer kauft's mal?
Ja. Na, und, das hat er ja wortwörtlich sogar auch so gesagt.
Ja, guck mal, hat er bei uns im Podcast gehört, weil Podcast findet er auch genau. toll. Also nee,
da
nicht toll, aber.
Da habe ich gejubelt.
Findet er nicht so toll, weil findet er keinen Zugang zu. Ja, du könntest mit Sicherheit nicht sagen, dass du nicht so begeistert warst.
Dennis war der lauteste Fan im ganzen Saal.
Wenn ihr mal im Video nur eine einzelne Person klatschen Joel hört,
ist
immer Dennis.
Ausschließlich Dennis.
Ja. Was?
Direkt vor mir. Und Lobo hat immer ganz böse auf mich geguckt, aber er war Dennis gemeint.
Nein.
Aber also wie gesagt, der Vortrag lohnt sich wieder. Es ist ein sehr, sehr ernster, interessanter Unterton drunter mit den selbstkontrollierten Inhalten, einfach zu denen er aufruft und auch der Filterbubble, die er auch mal wieder sehr vor Augen geführt hat. Gut, dann würde ich nochmal an die Stelle der persönlichen Highlights, abgesehen von den Panels, kommen. Ich weiß, dass Dennis ein ganz besonderes persönliches Highlight hatte.
Oh, Gottes Willen.
Von dem hat er uns minuten- und stundenlang erzählt.
Wir haben es vor allen Dingen...
Wie war das im Stripclub?
Man konnte es auch visuell nachvollziehen.
Kopfkino!
Du warst mit Sixtus bei den Stripperinnen, oder? So war das.
Es gab keine Stripperin, das war das Problem. Enkel, du wolltest was sagen.
Ja, ich dachte nur, dass wir das jetzt vielleicht zum Schluss, weil das so schön war.
Wir können auch danach mal mir aufhören. Also
wir haben nämlich noch, vergessen zu erwähnen, das, was ich gerade auch schon teilweise in den Chat gepostet hatte, hier vertwittert. Es gab nämlich eine ausgedruckte Twitter-Wall, haben wir das schon gesagt?
Oh,
haben wir
nicht ja.
gesagt.
Ja,
und zwar konnte man mit dem Hashtag Action, also das könnt ihr auch von zu Hause die nächsten 2 Tage
oder
im Zweifel RP machen.
Ihr könnt die Twitter-Wall trollen.
Action muss drinstehen.
Ah, okay.
Und dann,
einmalig. Du musst einmal das freischalten, den Account. Das habe ich ja nicht kapiert.
Das ach so. Erklärt,
du musst,
wie sich dann
du musst in einem einzigen Tweet musst du RP12 als Hashtag und Action als Hashtag haben. Danach werden alle deine Tweets, die du nur mit dem Hashtag RP12, du kannst auch Action dazu schreiben, aber das bewirkt dann nichts mehr,
sehr
die
gut.
werden dann alle ausgedruckt.
Sehr gut. Ihr hört schon.
Steht übrigens auf deiner Karte drauf, auf deiner Eintrittskarte.
Was? Ernsthaft?
Ja.
Mhm. Ja, aber warum lese ich das? Ist ja.
Wer liest schon Eintrittskarten?
Ja, echt, die habe ich jetzt doch nicht am Hals hängen oder so. Also da werden quasi wie aus so einer Twitter-Wall, werden die alle Sachen schön auf DIN A4 gedruckt. Manche besondere Tweets werden etwas größer gemacht und die ganz besonderen ganz
das
groß.
Das passiert automatisiert.
Und man kann so sehen,
also wie lang ist darauf nichts ein.
Wie lang ist die Wand ungefähr?
6-7 Meter?
Ja, hätte ich auch gesagt.
Ja, und dann ist die hoch.
2 Meter, 2,5 Meter.
Mehr als 3 Meter. 3 Meter wahrscheinlich.
Also und da sind dann, die standen auf der Leiter und haben.
Die ist dann mit DIN A4 Zetteln zugeklebt.
Damit das und, Internet ausgedruckt.
Um sich, so auch mal, eine Vorstellung davon zu machen, ich bin das mal durchgegangen. Das sind so knapp 4 Stunden Twitter, die da drauf passen. Mhm. Also, und zwar auch nur mit dem Hashtag RP12. Das ist schon, finde ich, eine ganz anständige Menge, die man hinkriegt. Das heißt, es ist heute mehrfach überklebt worden, alles. Und das wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch weiterlaufen. Das finde ich auf jeden Fall, fand ich eine super Sache. Und auch immer wieder Spaß gemacht, wenn man mal so 10 Minuten nichts zu tun hatte, da einfach mal lang zu laufen und so ein bisschen zu stöbern.
Ja, also es hat alle was dafür und was dagegen. Also letztes Jahr gab es auch eine Art Twitter-Wall, das war allerdings eine digitale. Da wurde man beim Einlass einer von 4 verschiedenen Gruppen zugeordnet, die
auch
unterschiedliche Farbkodierung hatte.
Du musstest einmal mit einer Farbe twittern. Ja. Das war genau das gleiche wie dieses Jahr mit der Action, musstest du einmal eine Farbe twittern.
Genau, nur dass man diesmal alle in einer...
Das muss ich auch wieder morgen erklären.
Alle in einer Gruppe sind und man da halt vergessen. 4 hatte, wie auch immer die Zuordnung dann im Detail nun erfolgte. Auf jeden Fall war da also der Gedanke, dass dann diese 4 Farben oder 4 Gruppen dann quasi gegeneinander antreten sollten, wer denn jetzt am meisten hat. Und es füllten sich dann, da gab es also Displays an verschiedenen Orten der Konferenz, wo man sehen konnte, wie quasi diese Twitter-Weltkarte der Republika sich mit immer mehr Tweets gefüllt hat. Und man sah halt immer so die letzten 5-6 Tweets dann, die abgesetzt worden sind. Hatte halt den Vorteil, dass es natürlich irgendwie ein bisschen medienadäquater war. Also sprich, man hat eben nicht das Internet ausgedruckt, sondern hatte es digital, hatte man durch den Nachteil einer enormen Flüchtigkeit. Das heißt also, diese Wand hat jetzt in der Tat den Vorteil, da kann man halt, ne, wie Renke gerade sagt, sich dann einfach mal in einer ruhigen Minute, die es allerdings dank des Programmes überhaupt nicht gibt, kann man vielleicht auch nochmal kurz gleich was zu sagen.
Das stimmt, das ist rar gesät.
Kann man sich da mal vorstellen und einfach mal so ein paar Sachen mal so in Ruhe durchlesen. Kann ich natürlich aber auch auf Twitter selber, indem ich halt einfach eine Hashtag suche auf
RP12. Ja, aber es ist unbequem. Du stehst halt vor der Wand und hast das Gefühl, wow, das sind also richtige Inhalte.
Weil sie sind ja gedruckt, dann müssen sie ja stimmen.
Ja, ist so. Nee, es ist halt etwas anderes, weil du liest halt tatsächlich was Interessantes. Es ist halt, du entdeckst auch viele Tweets, weil du halt überfliegst und in der Suche hast du chronologisch und es wirkt dann so ein bisschen, dass du halt irgendwie Klo-Tweets zwischen eins, also irgendwie 20 Klo-Tweets und dann einen wertvollen Tweet und da hast du irgendwie, da fängst du an halt nach Schlagworten zu suchen, irgendwie so mit dem Auge und dann entdeckst du halt auch Highlights irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Das einzige Problem an dieser Twitter-Wall ist, dieser Papier-Twitter-Wall, du kannst nicht direkt faven.
Ja.
Das ist das einzige Problem.
Retweeten und followen und
alle sowas, ja.
Du kannst abreißen, über den Kopierer ziehen also, und dann also woanders
hin. Ich kann damit leben, weil es halt insgesamt in das Gesamt-Corporate Identity oder Corporate Design der Tagung reinpasst, weil es sind ja DIN A4 und DIN A3 Blätter, die farbig sind und so ein bisschen Kopierers-Teil haben.
Und über den Laserdrucker gezogen sind.
Genau, und aus denen also alles mögliche an Designelementen auf der Tagung zusammengesetzt ist und da sind also dann quasi genau dieselben farbigen DIN A4
Grunge
aus dem Laserdrucker.
Das, glaub ich, oder?
Ist so ein bisschen Grunge, angegrunged. Ja. Mhm. Von der Ikonografie her. Kann man sich auch online angucken, da ist das also auch auf der Seite entsprechend so umgesetzt. Da ist es dann in der Gesamtsumme schon wieder einigermaßen stimmig. Also von daher habe ich da meinen Frieden mit. Und dieser Plakatierer, der also richtig schön mit, wie wir damals von der Partei an der Litfaßsäule, dann Lage um Lage, weil das muss man sich auch vergegenwärtigen, sobald die ganze Wand einmal voll ist, wird halt links in anderen Farben quasi angefangen. Es sieht also ein bisschen regenbogenmäßig. Und am Ende der Konferenz werden wir so irgendwie so 6, 7, 8, keine Ahnung, wie viele Lagen an Twitter Feed Blättern halt übereinander haben. Das wird dann, glaube ich, insgesamt schon irgendwie eine ganz runde Geschichte.
Ich fürchte nur, irgendwann wird uns nicht mehr lesen können, weil das alles so Falten schlägt. So. Und der Tabletenkleister stinkt.
Ja. Was ich gerade eben gesagt hatte, vielleicht nur noch mal ganz kurz ausgeführt, ich finde, das Programm ist viel zu eng. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass es horizontal zu eng ist, das heißt also 8 Panels gleichzeitig. Damit kam ich heute einigermaßen gut zurecht, weil also man merkt, finde ich, relativ schnell, ob ein Vortrag was taucht oder nicht und kann dann immer noch mal schnell rüberhoppen. Das lässt die Architektur super zu diesmal. Viel, viel besser als im letzten Jahr. Aber dass man zwischen den einzelnen Panels mal gerade irgendwie so 10, maximal 15 Minuten Zeit hat und es wirklich noch nicht mal eine Mittagspause Pause gibt, die länger als eine halbe Stunde ist, fand ich insgesamt schon ein bisschen nervig, weil dadurch, dass man überall ständig 8 verschiedene Angebote hat, gab es jetzt also heute zumindest für mich keinen einzigen Slot, wo ich gesagt habe, so, da, den lasse ich jetzt mal komplett aus, weil ich immer mindestens 2 Sachen verpasst hätte.
Das mit der Mittagspause ist aber im Prinzip ganz klug. Ich habe da mal in einer ruhigen Minute drüber nachgedacht. Und zwar hättest du wirklich eine Stunde Mittagspause gemacht.
Dann würden alle essen gehen.
Genau, wären alle essen gegangen und dann wäre das da geplatzt und alle hätten gekotzt, dass sie in langen Schlangen stehen müssen. Es gibt schlechte Laune und keine Ahnung was für ein Nerv. Und wenn du so immer nur so ein bisschen Zeit hast, kann sich jeder selbst überlegen, naja, wo verzichte ich jetzt mal auf 10 Minuten von einem Vortrag oder so und schmeiß mir was rein. Ja, oder nehme mir nur so einen kleinen Salat mit.
Ich das fand das schon ganz auch gut. Und das Essen soll auch ganz gut gewesen sein. So.
Es gab Königsberger Klopse. Eigentlich
also probiert?
Nein, ich habe nur so einen Couscous-Salat.
Ja, also die Pasta-Auswahl und zum Preisen, das war irgendwie 7 Euro für eine Pasta-Portion, war jetzt nicht so teuer.
5,90. Hatten wir am Anfang der Sendung schon, als du in den Shownotes vertieft warst, Dennis.
Genau, lass uns mal weitergehen, weil sonst sind wir nie fertig.
Das kriegst du jetzt immer zu hören.
Ja, aber wenn du die Shownotes nicht machst, einer muss es ja machen.
Habt euch lieb, so sagt ihr zu uns auch immer.
Der kann
Chat,
mich mal.
Wir hatten den Chat gebeten, die zu machen, weil sonst hätten wir sie wieder hinterher machen müssen und dann könnten wir wieder nicht schlafen. Genau, was habt ihr denn morgen vor, Rinke?
Morgen vor.
Also im Schnelldurchlauf.
Ja, dann muss ich da jetzt mal erstmal schnell drauflaufen.
Der 10-Uhr-Slot ist da gesetzt, oder?
Ja, wer hat, genau. Wer also hat's denn schon?
10 Uhr ist ja wohl keine Frage, da geht man zum Tim Pritlauf und guckt sich die Wiederentdeckung der Langsamkeit an, warum Podcasts funktionieren und wie man Montag bei NSFW hören konnte. War er auch noch schwer damit beschäftigt, den Vortrag, also das Gerüst des Vortrages irgendwie mit Fleisch zu füllen oder mit Seitan oder was auch immer ihr esst. Und das ist also, ne, da gehe ich dann auf jeden.
Tim Pritlove, derjenige, für den Flatter erfunden wurde, damit er seine Miete zahlen kann.
Wie heute Sascha Lobo rausgehauen hat, ja. Der parallel übrigens auftritt, das ist also schon ganz schön.
Okay, man hat jetzt Lobo heute auch gesehen, oder?
Ja, einmal. Was mich in der Tat etwas gerämt, ich werde früher bei Tim raus müssen, weil ich noch eine Kunstspezialaktion der Wir müssen reden, Jungs, also MS Pro und Max 343 technisch unterstütze. Die brauchen halt da unser Equipment und darum muss ich da irgendwie schneller weg und aufbauen.
Ralf pflegt eine intime Liebesbeziehung einseitig.
Zu ziemlich allen anderen Podcastern, genau. Ich finde, die ganze deutsche Podcast-Szene ist so ein richtiger Flauschverein. Und
Ponys!
Tackle die systematisch hier einen nach dem anderen an und gefällt mir alles sehr gut. Ich glaube in der Tat, Podcaster sind wirklich die besseren Menschen im Gegenüber Bloggern. So, jetzt ist es raus.
Danach bin ich mir noch unsicher, was ich anschauen soll.
Ich glaube, ich gehe zur Telekom.
Entweder bleibe ich gleich im Eins und gucke mir Social Media and the Arab Spring an. Oder ich gehe hier Theater und digitale Medien gucken, weil das ist Kultur schadet ja auch nicht.
Ja, das wird Ralf nicht gucken, da ist er sich nämlich mit Tim sehr einig, dass Theater eine inferiore Kunstform ist.
Ja, die ist so inferior, da muss man auch gar nicht mehr sich irgendwie, also ein Trauerspiel, da ist enough said, ja, da brauche ich doch gar kein Panel mehr für. Also begrabt es in der Biog des Flusses.
Und dann werde ich mir auf Stage 5 Öffentlichkeit im digitalen Europa angucken. Wieder leider nur so eine ich mag ja eigentlich die halbstündigen Slots. Das finde ich immer schön kurz und knackig. Da kann man irgendwie schön was erzählen, dann ist gut. Aber ich glaube, das Thema hätte ruhig eine Stunde verdient gehabt, gerade wenn man sich anschaut, was es hier für 2 Stunden Sachen gibt. Und werde dann danach, das weiß ich noch nicht, ich mache das jetzt mal alles ein bisschen schneller, um 15 Uhr auf jeden Fall zu ARD und sie bewegt sich doch gehen. Da hoffe
auf jeden Fall ist sie tot. So.
Da hoffe ich mir zumindest eine kleine Einsicht irgendwie in das ganze Gedönse. Oder ich gehe doch zum Bicycle Mark, aber Occupy interessiert mich nicht so sehr, weil da ist mir irgendwie ab und zu so ein bisschen zu viel Truther und ESO drin. Und ist er denn morgen schon dran? Weil ich kürze das jetzt mal ab.
Was denn?
Such mal hier der Zeitweise. Ist der morgen oder übermorgen?
Kann ich dir gerade gar nicht aus dem Kopf sagen.
Nein, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. So, und dann den Rest ist ja auch egal.
Also ich werde nicht sehr viel gucken. Ich werde wahrscheinlich noch um 12.30 Uhr die digitale Gesellschaft angucken.
Da hast du deinen Titel hergeklaut, ne?
Welchen Titel? Nee, das habe ich von...
Es war andersrum.
Nee, ich habe das vom Liquid Feedback Weblog geklaut.
Also okay.
Genau. Und die nennen es auch hier, was wird, was werden soll, wird oder werden wird. So. Und
das gewesen sein wird.
Oder so. 16.15 Uhr sagst du im ZDF, das werde ich mir noch angucken. Weil ZDF hat eine ganz interessante Social Media Strategie, weil die sind sehr recht abgekoppelt von allem und können sehr frei agieren, weil es ja, der ZDF-Account war ja erstmal so ein Fan-Account oder so ein Troll- oder so ein gefakter Account und wurde dann zum offiziellen Account. Inklusive Übernahme der Mitarbeiter oder der Leute, die es gegründet haben.
Bei Twitter, genau.
Genau, zum ZDF. Und was ich empfehlen werde, ist um 19 Uhr ist die Verleihung des Fail Awards des Webvideopreises.
Da erzählt Dennis gleich noch
genau, was dazu. Genau, da solltet ihr da sein, 19 Uhr, wird lustig.
19 Uhr haben wir aber anderes zu tun.
Nein, habt ihr nicht.
Nee, wir haben erst so, um 20 Uhr was zu tun.
Von nach 20 Uhr.
Genau, das ist danach.
Gut.
Also bei mir sieht es so aus, dass ich morgen gar nicht so viele jetzt schon festgelegte Slots habe.
Ich war übrigens heute so gestresst, weil er alles machen wollte und muss, dass man ihn gar nicht mehr ansprechen konnte.
Nur einmal im Jahr. Nein, also der Freitag ist bei mir ultra voll und ultra vorgeplant. Morgen habe ich in der Tat ein bisschen mehr Freilauf insgesamt. Da kann es also sein, dass ich mich wirklich nur mal relativ spontan entscheide, in was für eine Richtung ich so laufe. Also feste Station halt, wie gesagt, 10 Uhr. Dann irgendwann um 11 Uhr halt, wir müssen reden live. Über die Pony Wars übrigens, wir hatten das gestern schon angefeatured. Webvideo Fail Award hört sich in der Tat sehr gut an. Dann 20 Uhr unser großer Auftritt beim Google Quiz. Mein Gott, das wird spannend.
Bist du gar nicht bei die vier Künste der visuellen Überzeugung?
Das ist auch eine Sache, die ich mir schon rausgesucht hatte, ja. Das läuft wieder unter der Rubrik, hat einen guten Titel, ist wahrscheinlich nicht so toll.
Ja, aber da hätte ich dich doch jetzt sehr vermutet.
Ja, also da gehe ich auf jeden Fall hin, aber ich rechne damit, enttäuscht zu werden.
Ja, ich werde.
Haben wir das überhaupt schon erwähnt mit Google Quiz?
Nee, noch nicht. Ich dachte, das machen wir so zum.
Ja, gut.
Gleich. Aber können wir auch. Ja, wir haben übrigens ganz vergessen, vorhin zu sagen, der Lobo-Überraschungsbeitrag hieß dann Bestandsaufnahme des Internet 2012.
Ja, Surprise. Originell.
Das war so ein, ja, ne, aber musste mal gesagt werden noch. Und ich werde mich natürlich morgen den Tim Pritloff Menschen anschließen. Kann man ja eigentlich gar nichts anderes machen, ne? Und dann habe ich tatsächlich eigentlich mir ein bisschen Stage 5 gebucht mit Open Data, Zensur und Revolution, Öffentlichkeit im digitalen Europa, europäische politische Blogger und sowas. Das ist eigentlich ein Thema, was mich sehr interessiert. Und weiß aber noch nicht ganz, ob ich da den ganzen Tag aushalte. Und es sind halt immer so ein paar Spaßsachen auch nebendran, die einen auch interessieren, die man auch gerne haben möchte oder in die man gerne reingehen würde. Also New Directions in Visual Storytelling zum Beispiel hört sich, finde ich, interessant an. Dann diese eben visuelle Überzeugung finde ich spannend. Ja, da gibt's einfach zu viel letztendlich wieder, was mich interessiert. Und ich habe mir auch in der Tat den ach Gott, jetzt ich bin durch den Feiertag total raus, den Donnerstag gar nicht so voll gelegt bislang und werde auch da relativ spontan entscheiden. Das Einzige, was wirklich schon feststeht, ist, ich spoilere das jetzt einfach mal, um 20 Uhr das Google-Quiz. Wer möchte dazu was sagen?
Ja.
Renke wollte das doch so gerne ankündigen.
Ich? Nee, das war ist auf Ralfs Mist gewachsen.
Gar nicht viel sagen. Da werden wir einfach gewinnen.
Ja, wir werden antreten mit einer eigenen Mannschaft.
Wer hatte eigentlich den Titel nochmal verbrochen? Ach du, ja.
Ja, Dennis war's.
Die Göttinger Sieben werden genau. Wir antreten.
Richtig. Da.
Nachdem sie
und ihr Dennis, Bier und Dennis ist haben. Die Gebrüder Grimm.
Zwar beide in einem T-Shirt vereint.
Ich hatte heute, ich habe heute gelernt, dass es drei waren. Das wusste ich gar nicht.
Es gab fünf Brüder. Der dritte hat die Illustration gemacht und von den anderen beiden
aber
war nicht die Rede.
Aber fünf jetzt wirklich nicht. Dagegen wäre ich.
Du bist
drei
schon
vielleicht
über 20.
Aber die drei meinte ich halt. Also ich wusste nicht, dass Emil da auch noch so mit drin gesteckt hat.
Mhm. Naja.
Also wird Göttinger 15 oder was jetzt?
Dann wären wir wenigstens von diesem schon sehr besetzten Begriff weg, ja.
Naja, aber wir werden dann morgen, glaube ich, dann berichten, wie es denn für uns so dann gelaufen ist. Wenn es überhaupt sich Konkurrenten hintrauen, das kann ja auch noch passieren, dass wir dann da einfach mangels Konkurrenz den Pokal so bekommen. So.
Aha, klar.
Und ansonsten Google-Quiz, müsst ihr mal einfach googeln, haha, worum es sich dabei
wir handelt. Wir haben ehrlich gesagt selber nicht so viel Ahnung, aber Ralf sagt einfach mal, wir gewinnen. Das ist schon okay.
Google-Quiz, praktische und recht spaßorientierte Übungen zur Förderung der Google-Kompetenz.
Genau. Ja,
das Grundprinzip ist, dass man quasi versuchen muss, wie Google zu denken, ohne Google nutzen zu dürfen.
Also im Zweifel alle Daten fressen.
So, ich nenne ein kurzes Beispiel, damit man sich das noch vorstellen kann.
Wir waren, glaube ich, schon bei einem anderen Thema. Ja, du bist, okay.
Hat Dennis eigentlich schon in epischer Breite ausbreiten können, walzen, was er heute Nachmittag
Nein,
erlebt hat?
Das war der kommt gleich durch. Lass mich ganz kurz, habt ihr eure Ärzte-CD heute verloren können?
Nein.
Also das heißt, ihr habt sie noch und ihr wartet darauf, dass was passiert?
Dass jemand vorbeikommt und mit uns spricht und sagt, hey, dich kenne ich doch.
Ihr habt ja T-Shirts an, auf denen auch Anycast steht.
Das ist richtig.
Ja. Zieht ihr die morgen nochmal an oder muffeln die dann?
Morgen ziehe ich Dennis rotes T-Shirt an und er mein schwarzes.
Ja, das macht Sinn. Mhm. Ja. Ja, wir haben auch noch WikiLeaks.
Ihr werdet morgen früh übrigens lachen. Weil
die sind auch noch nicht so richtig weggegangen bisher. Surprise.
Ja, genau. Uns hat leider auch noch nicht so richtig viele angesprochen. Wobei einmal bin ich heute angesprochen worden von dem Ralf. Und der kommentiert auch öfter bei uns. Und das hat sich auch ein sehr nettes Gespräch daraus ergeben noch. Das fand ich sehr schön.
Was aber durchaus vorgefallen ist, ist dieses, aber ich glaube, es passiert hier allen. Ach, du bist der von Twitter, du bist auf, der auf Twitter.
Ich twitter, auf twitter ja
heißt
nicht
du so,
viel.
Ja, gut, aber das
also als ich jetzt Grillung sagte, haben alle ganz komisch geguckt.
Weil die, okay, Dennis, erzähl doch mal, was du heute noch so gemacht lesen. Hast. Also, wir wollten da ist ja schon die ganze Zeit mit deinem
Stream. Der Sixtus hat da so Bilder rausgehauen und da warst du zu sehen.
War ich da zu sehen?
Ja.
Was war passiert? Also ich hatte heute Morgen auf Twitter gelesen, der Sixus hatte getwittert zur URL der silberne Sellerie.de. Die Webseite ist sehr lustig, kann man sich angucken, muss man sich angucken, weil es arbeitet mit Comic Sans, sehr lustig ausgesehen. Und hat geschrieben dazu, hier, wer sich in die Jury einkaufen möchte. Und zwar ist Marius Sixus mit ein paar anderen Leuten at Videopunk und at Hirnrinde, heißt es auf Twitter, ich habe den echten Namen jetzt leider nicht im Kopf, sorry. Die machen den Webvideo Award.
Markus Hündgen.
Danke. Und die machen heute und an der Republika wird jetzt der Fail Award verliehen, also für das schlechteste Video. Und dafür haben sie eine Jury gesucht. Die Jury musste sich einkaufen. Und zwar für 4,99 Euro. Zu einem bestimmten Treffpunkt mussten wir hingehen und den 4,99 Euro hinlegen. Dann waren wir in Jury eingekauft. Wir wurden dann um 17 Uhr abgeholt und wurden dann an eine spezielle Location gebracht, wo wir uns die Videos angucken können.
Wie viele Leute haben sich denn da beworben?
Es gab 35 Plätze.
Ja. Oder genau, ganz schön viel für eine Jury.
Ja, und wir waren, glaube ich, 20, 25 waren wir.
Ach, da waren noch Plätze frei?
Ja.
Ich wäre mitgefahren. Ich hätte
Nein, du hättest heute Morgen eine E-Mail schreiben müssen, dass ich noch.
Und 5 Euro zahlen.
Ja.
Ja, 5 Euro, ich mein.
Also hätte es um 13.30 Uhr an diesem Treffpunkt sein müssen, an dem ich auch nur zufällig wieder plötzlich war. Also beinahe hätte ich es nicht geschafft.
Ja, kann ich bestätigen, ich saß
nicht
dabei.
Und auf jeden Fall, wir wurden um 17 Uhr abgeholt mit dem Pornobus. Der Pornobus ist ein, das ist ein Bus, der hat ein Dach offen oben und der ist komplett aus Leder und Leder und hat eine Bar innen drin eingebaut und ganz viel Fernsehern und Soundequipment. Ein Partybus. Der dient tatsächlich dazu, eher mehr Junggesellenabschiede zu organisieren. Und der hat uns zur speziellen Location gebracht. Dort drin gab es schon Freibier. Das war der erste Trinkpunkt.
Hm.
Dann wurden wir gebracht zum. Jetzt habe ich den Namen der Location vergessen. Ah!
Pornokino.
Es war kein Pornokino. Ich dachte, es ist ein Pornokino. Es ist aber eine Stripbar. Was es, glaube ich, auch nicht besser macht. Auf der Außenwand stand, oder aus dem Fenster, der billigste Laden der Welt. Das lud schon wirklich
billig,
ein.
Billiger Bernd Müller.
Ist denn drin auch eine Dame ihrem Handwerk nachgekommen?
Nein, die waren erst ab 20 Uhr da. Die waren alleine. Wir waren im Lustgarten Table Dance, so heißt der Laden. Und dort wurden uns dann 10 Videos vorgeführt, die wirklich schlecht waren, also wirklich schlecht. Von Image-Videos bis sonstigem. Und wir sollten 3 Videos aussuchen, die morgen um 19 Uhr dem Publikum vorgezeigt werden. Das Publikum darf dann demokratisch per Dezibelmesser das Schlechteste abstimmen.
Ihr wart also nur eine Vorjury.
Genau, wir haben 3
Deswegen Videos. Deswegen auf 35.
Ja. Und auf jeden Fall haben wir da drin nochmal gesoffen, ordentlich. Es gab auch wieder Freibier. Und dann, als wir dann wieder zurück im Bus waren, gab es wieder Freibier. Und das war eine sehr lustige Aktion. Und davon gibt es Fotos auf Twitter und es gibt noch mehr Fotos.
Du erzählst jetzt viel vom Alkohol und wenig von den Filmen.
Ja, Jury, er darf ja, ja auch nicht, ne? Nein, das kann also er ja morgen Abend machen. Morgen,
du musst es ja nicht spoilern, aber ist dir die Wahl besonders schwer gefallen oder haben sich die drei Kandidaten ganz kristallklar?
Es gab zwei klare Favoriten, der dritte, den mussten wir abstimmen.
Okay.
Es wird sehr lustig.
Das sind ja Fail-Videos, ne? Das schlechteste Video aller Zeiten.
Aber die waren schon ernst gemeint.
Das die waren ernst angelehnt, aber es ist sehr schlimm. Also das erste ist ein Social-Media-Beraters.
Oh.
Das Werbevideo? Oder?
Ja.
Sehr gut, das kann schon mal nur gut werden.
Das zweite geht um Hautreinheit. Hinter einer Wolken-Blue-Screen-Wand. Und das dritte ist ein Werbevideo für BMW für ihr Praktikum.
Okay.
Okay, und es gewinnt der Social-Media-Berater.
Ja, das ist, glaube ich,
das haben wir fast auch gesagt, alle.
Das ist, glaub, ich habe es nicht gesehen, aber es ist nicht zu verhindern, glaube ich.
Ja, es könnte sein, dass halt doch vielleicht das Sympathien...
Sympathien ist, glaube ich, also
der Typ, der über seine Hautreinheit spricht.
Meinst du, der hat noch einen gewissen Außenseiter
Ja, der hat einen Außenseiter-Bonus. Und es wird sehr lustig. Mhm. Morgen 19 Uhr. Und deswegen bin ich jetzt auch leicht angeschrummert, weil ich halt im Pornobus war.
Aber es geht schon wieder.
Ja. Er hat vorhin sehr teilweise gegen und teilweise über Straßenpfosten gesprungen.
Pöller, ich glaube, die nennen sich hier Pöller.
Okay.
Aber es ist immer gut gegangen.
Nein, beim ersten Mal nicht.
Ich sage ja teilweise auch gegen. Okay, hast du schon gesagt, es hieß, glaube ich, der silberne Sellerie?
Genau, der silberne Der silberne Sellerie. Auf der Webseite selber ist eine Karotte abgebildet, aber mit ähnlicher Abbildung.
Ja, Abbildung ähnlich. Und jetzt auch noch besser.
Richtig.
Aber das schaut man sich da am besten.
Ich fand die Idee sehr lustig, dass man sich einkaufen konnte in die Jury. Und also die Atmosphäre.
Ich glaube, das gehört zum Konzept, ja.
Ja, die Atmosphäre, es war also sehr trashig und auch die Location. Es ist tatsächlich eine Table Dance Bar. Eine wirklich Table Dance Bar. Und wie man sich vorstellt, die ist dunkel, sehr viel rotes Plüsch. Es gab sogar einen Bereich mit Vorhängen, die man sich abziehen konnte. Mm. Da, wo die Damen dann die Privatsessions geben.
In Separé,
ja.
Und, kennt sich aber einer aus.
Ja, und die Stange
an Leisure Suite Larry, alle Teile durchgespielt.
Und die Dame das Rohr, an dem die Damen sich runterregeln, ist auch ein Wasserrohr, das hat sehr viele Klempnerwitze gebracht.
Natürlich.
Also es herrschte ein Schuljungenhumor.
Wie war denn überhaupt die Genderverteilung? Wie viele Mädchen, wie viele Jungs?
Ein oder zwei Mädchen.
Bei dann 18 Kerlen.
Etwas mehr Kerlen. Also bei 25 Kerlen.
Das ist ja ein bisschen unangenehm, oder? Wie kommt das? Hat Sixus da so einen Bias reingebracht? Oder?
Weiß ich nicht. Scheinbar war es mehr für Männer attraktiv.
Finde ich ja jetzt fast diskussionswürdig. Also, weil man wusste ja vorher auch nicht, dass es einen Stripclub gibt. Also.
Es gab Gerüchte.
Ich glaube, dass du hattest mir das doch auch vorher schon gesagt, dass das ein Pornokino sein soll.
Ja, genau. Und zwar Sixus.
Du hattest mir sogar noch Pornofilm, Pornostudio gesagt.
Pornokino. Studio hatte ich nicht gesagt. Der Sixus hat das vor einer Woche angetwittert, sagte man, boah, ich kenne jemanden, der hat ein Pornokino angemietet. Und dann hatte ich das automatisch gestern oder heute Morgen in Verbindung gebracht. Okay. Weil das muss damit zusammenhängen. Es war jetzt kein Pornokino, es gab natürlich eine Leinwand und so, aber es ist mehr eine Table Dance Bar.
Ja. Okay, im Chat kommt gerade auf, dass das Ganze absolut null Sinn macht und das stimmt natürlich total, aber das ist natürlich auch der Charme von solchen Aktionen. Ja. Ne? Und das Interessante ist, man muss da glaube ich auch ein bisschen die Vorgeschichte kennen. Der Videopunk, nämlich der Markus Hündgen, hatte im Vorfeld schon zwei Wochen vorher immer getwittert, wer in Berlin denn gute Pornokinos kennen würde. Er würde für einen Freund fragen, Scherz für sich selbst.
Ja.
Und das macht natürlich auch jetzt erst Sinn, diese ganzen Tweets. Ja, und von daher war das schon eigentlich ganz lustig.
Also ja, es wird wahrscheinlich sehr viele Fotos noch in der nächsten Zeit auftauchen davon.
Kontrollverlust.
Genau, gut. Also wie gesagt, unsinnige Aktionen oder Randaktionen zeichnen die Republika durchaus auch aus.
Im Zweifel auf Twitter gucken, Hashtag Sellerie. Da kann man nur mit dem Twitter
kann lesen. Auch ein Eintopf sein.
Ist auch, Hauptsache schmeckt gut.
Diätkost. So. Wir sind am Ende.
Wir sind am Ende.
Eigentlich bleibt jetzt noch zu sagen.
Wir haben für
ich
euch.
Ich hab noch was. Das wieder.
Es ist so
zum ich glaube, Ralf hat gehen. Übrigens auch was. Gott, er hat mir einen Stompenbonbon.
Was hab ich?
Du möchtest doch noch zum in die Nacht gehen, also nicht in die Nacht gehen, sondern eher in den Morgen, vielleicht uns ein Märchen noch irgendwann liefern?
Ja, das müsste ich aber gleich noch zusammenschneiden. Das habe ich noch. Also, es sei denn, oder man geht's ungecuttet rein.
Nein, nicht jetzt, sondern dann in den Cast. Wir machen ja nicht nur jetzt live. Du musst das wieder Lobo machen. Der hat ja nicht nur zu uns gesprochen, sondern auch für die Spiegel Online.
Auch für die, genau, also alle Live-Caster hören jetzt mal, Live-Hörer hören jetzt mal weg. Es wird hinterher in der produzierten Fassung, wird es ein schauriges deutsches Märchen geben, von, den beiden Jungs von der Märchensprechstunde vorgetragen. Wir werden es etwas kürzen. Die machen ja immer noch Märchenexegese drumrum. Also warum das Ganze wie relevant ist. Das cutten wir in der
die
Tat
machen,
dann.
Die machen ehrlich gesagt wildes Geplapper, nicht Exegese.
Das cutten wir dann zusammen auf die eigentliche harte Story. Und die ist schon für Fortgeschrittene, das kann man glaube ich schon sagen. Und wurde von den Gebrüdern Grimm dann aber aus dem Kanon herausgestrichen. Das ist der Kontext.
Willst du schon mal den Titel verraten?
Wie hieß denn der? Wenn... Von den beiden Geschwistern, die sich schlachteten oder so ähnlich?
Die Schlachten spielten.
Die Schlachten spielten. Von den Geschwistern, die Schlachten spielten. Schlachten. Also nicht die militärischen Schlachten, sondern die Fleischerei-Schlachten spielten. Man darf gespannt sein.
Für Sefi machen wir extra Kapitelmarken rein, da kann er direkt dahin springen. So, Rinke?
Und ich habe noch etwas von einem chinesischen Kaufmann, Politiker und Philosophen, Lü Bu Wei, wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, spielt auch überhaupt keine Rolle, dass der von ca. 300 bis 235 vor Christus gelebt hat.
Realschüler lasse ich jetzt mal weg, oder?
Und das ist wirklich schön, das ist ein schöner Abschluss. Und es heißt, es passt auch so schön zum Ende der Sendung. Auf jedes Ende folgt wieder ein Anfang, auf jedes Äußerste folgt eine Wiederkehr.
Ich wollte. Gute Nacht. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Das will ich noch was sagen.
Claudia will unbedingt noch was
sagen. Ach, Mann, komm,
los.
Pinterest ist auf der Social Media Egalheitsskala 2,4 mal Foursquare wert.
Du wolltest nur das letzte Wort haben. Du wolltest nur das letzte Wort haben.
Aber schöner war ja noch, Pinterest ist
das muss ich ausbauen,
4chan für Mädchen. Das fand ich auch gut. Naja.
Können wir rausschneiden, aber muss ich das.
Nein, lass mal alles drin. So, bis morgen dann. Tschüss.
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 So.
Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben. Einstmals hat ein Hausvater ein Schwein geschlachtet. Das haben seine Kinder gesehen. Als sie nun Nachmittag miteinander spielen wollen, hat das eine Kind zum anderen gesagt, du sollst das Schweinchen und ich der Metzger sein. Hat darauf ein bloß Messer genommen und es seinem Brüderchen in den Hals gestoßen. Die Mutter, welche oben in der Stube saß und ihr jüngstes Kindlein in einem Zuber badete, hörte das Schreien ihres anderen Kindes, lief alsbald hinunter und als sie sah, was vorgegangen, zog sie das Messer dem Kind aus dem Hals und stieß es im Zorn dem anderen Kind, welcher Metzger gewesen, ins Herz. Darauf lief sie, also die Mutter, nachdem sie jetzt das zweite Kind umgebracht hat, alsbald nach der Stube und wollte sehen, was ihr Kind in dem Badezuber machte, aber es war unterdessen in dem Bad ertrunken. Deswegen, wenn die Frau so voller Angst ward, dass sie in Verzweiflung geriet, sich von ihrem Gesinde nicht wollte trösten lassen, sondern sich selbst erhängte. Der Mann kam vom Felde und als er dies alles gesehen, hat er sich so betrübt, dass er kurz darauf gestorben ist.